Ja, dann vielen Dank für die freundliche Anmoderation. Ich möchte erstmal alle hier recht herzlich begrüßen und möchte mich natürlich auch recht herzlich für die Einladung zu diesem Workshop bedanken. Es ist eine überaus erfreuliche Entwicklung, wenn die deutschsprachigen und die US-amerikanischen Disability Studies miteinander in den Dialog geraten, wie ich finde. Angesichts der gegenwärtigen Verfasstheit der europäischen und dabei auch insbesondere der deutschsprachigen Universitäten ist dies sicherlich zugleich auch ein höchst notwendiges Unterfangen. Okay, ich gehe da. Denn vor dem Hintergrund hochdramatischer Umwälzungen der europäischen wie deutschsprachigen Wissenschaftssysteme, ich sage nur das Stichwort Bologna-Prozess, erscheint eine Implementierung für emanzipatorische Wissenschaftsansätze und Studiengänge, zumindest ist das meine Einschätzung, immer schwieriger zu werden. Dies gilt insbesondere für politische, transdisziplinäre Studiengänge wie die der Queer Disability Studies, die sich verpflichtet fühlen, aus der Perspektive minorisierter Subjektpositionen Forschung zu betreiben. Es gibt da, ich weiche hier vom Skript ab, da vielleicht auch eine Analogie zu der US-amerikanischen Situation an den Universitäten, die ja durch den Börsencrash, also weniger durch den Bologna-Prozess, den wir hier diskutieren, sondern durch diesen Börsencrash, da scheint es Analogien zu geben, was also einen Umbau der universitären Strukturen gibt. Vielleicht wäre das auch ein Aspekt, über den man nachher noch diskutieren könnte. Im Folgenden möchte ich jedoch vor allen Dingen auf den aktuellen Stand und die aktuellen Entwicklungen zu den Queer Disability Studies im deutschsprachigen Bereich eingehen. So viel lässt sich schon vorweg sagen. Bereits der Versuch einer Bestandsaufnahme und Situationsbeschreibung wird höchst unterschiedliche Entstehungskontexte, Entwicklungslinien und institutionelle Verankerungen im Vergleich zu den USA deutlich werden lassen. Vor allen Dingen zeigt sich der schon angedeutete Unterschied zwischen USA und den deutschsprachigen Ländern auf der institutionellen Ebene. Also die inhaltliche Diskussion, da gibt es durchaus Parallelen, aber die institutionelle Situation ist eigentlich deutlich verschieden, will ich damit sagen. Was ich damit meine, ist, wenn es in den USA einige eigenständige Disability Studies Studiengänge gibt, und das gilt nebenbei auch für die Queer Studies, ist die Situation im deutschsprachigen Raum grundlegend anders. Eine institutionelle Verankerung der Queer Studies ist zum Beispiel, wenn überhaupt, in der Hauptsache innerhalb der Gender Studies geglückt. Demgegenüber sieht es bei den Disability Studies noch bescheidener aus. Bislang sind die Disability Studies überwiegend in der Behindertenpädagogik angesiedelt. Da kommen jetzt ein paar Beispiele, ich weiche ab, also es folgen ein paar Beispiele. So gibt es in Köln die erste Professur für Disability Studies. Gleichwohl ist die, wie wir alle wissen, in der Behindertenpädagogik verankert. Heilpädagogik sogar. Außerdem gibt es mittlerweile Lehr- und Forschungstätigkeiten an Universitäten wie Berlin, Bochum, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Marburg, wie ich erfahren habe, auch Gießen. Ich weiche ab, Gießen gehört auch dazu. Sowie Zürich und Innsbruck. Und das sind aber alles Aktivitäten, die ebenfalls zumeist in den anwendungsorientierten Wissenschaften stattfinden, also in der Erziehungswissenschaft zumeist sind. Zum Thema Behinderung und Geschlecht, das heißt im Bereich der feministischen Disability Studies, gibt es auf professoraler Ebene auch nur eine einzige Professur, die gleichfalls ihren Lehrstuhl in den Erziehungswissenschaften hat. Es handelt sich um die Professur von Ulrike Schildmann an der Universität Dortmund. Der offizielle Titel des Lehrstuhls lautet Professorin für Frauenforschung in der Behindertenpädagogik an der Uni Dortmund. Zentral sind in diesem Zusammenhang sicherlich auch die frühen Arbeiten zum Thema Behinderung und Geschlecht, welche im Kontext der Behindertenfrauenbewegung entstanden sind. Diese Publikationen sind inzwischen Klassiker der feministischen Disability Studies und waren quasi Stichwortgeber einer feministischen Debatte und Forschung über die Situation behinderter Frauen. Hervorzuheben sind insbesondere der Band Geschlecht behindert, besonderes Merkmal Frau von 1985, sowie das Buch Unbeschreiblich weiblich, das 1993 erschienen ist. Von den Aktivistinnen der behinderten Frauenbewegung sind inzwischen selbst einige als Wissenschaftlerinnen an den Universitäten tätig. Also da sieht man, ich weiche ab. Da sieht man auch nochmal eine enge Verbindung zwischen Bewegung und den Disability Studies, glaube ich. Speziell sind hier Theresa Degener zu nennen, Gisela Hermes und hier Svante Köpsel, die hier sitzt, die es eigentlich an ihren jeweiligen universitären Standorten, also von diesen jeweiligen universitären Standorten heraus, die feministischen Disability Studies vorantreiben und aus dieser Perspektive zur Elternschaft, Recht, Bioethik und über das Zusammenspiel von Behinderung und Geschlecht lehren, forschen und publizieren. Ferner sind noch Professorinnen aus der Sonder- und Heilpädagogik zu nennen, die aus einer genderkritischen Perspektive sich mit Behinderung auseinandersetzen. Hier liegt der Fokus in der Hauptsache bei Mädchen bzw. Frauen mit kognitiven Schwierigkeiten. Also da sind zum Beispiel zu nennen Vera Moser oder Anne-Dore Prengel, die also keine, ich ergänze, ja, die keine expliziten Gender-Studies-Lehrstühle haben, soweit ich informiert bin, aber in dem Bereich der Gender Studies auch arbeiten. Weitere Forschungstätigkeiten zu feministischen und Queer Disability Studies betreiben außerdem die Hamburger Erziehungswissenschaftlerin Anja Tervorn, also ist dies hier, die Anja Tervorn, sowie die Kulturwissenschaftlerin Katharina Kolarova. It is not right? Okay. Katharina Kolarova, ich weiche ab, hat ein Gender Studies Junior-Professor-Lehrstuhl in Prag und war jetzt eine Weile in Konstanz mit einem Stipendium. Katharina Kolarova beschäftigt sich in der Hauptsache mit Fragen der kulturellen Repräsentation von Menschen mit Behinderung und hingegen diskutiert Anja Tervorn mit ihrem Theorem des verletzlichen Körpers dekonstruktivistische Perspektiven in den Disability Studies. Beide Theoretikerinnen beziehen sich in ihren Arbeiten systematisch auf die Queer- und Disability-Studies. Also das ist der Fokus der Forschung. Was nun die Queer-Studies anbelangt, so verweist gerade die institutionelle Verankerung der Queer-Studies ausschließlich innerhalb der Gender-Studies auf eine anscheinend grundsätzlich andere universitäre Struktur im Vergleich zu den USA. Im Wesentlichen liegt der Unterschied darin begründet, dass lesbisch-schwule Forschungen bis heute im deutschsprachigen Raum im Prinzip keine eigenständige institutionelle Verankerung an den Hochschulen haben. Aus diesem Grund konnten die deutschsprachigen Queer Studies zum Beispiel auch nicht an Lesbian-Gay-Studies-Programme anknüpfen, wie sie etwa in den USA anzutreffen waren, als da die Queer-Theory sozusagen zunehmend einen Einfluss gewann. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht gerade alle Gender-Studies-Studiengänge im deutschsprachigen Bereich queer-theoretische Module anbieten. Was allerdings häufiger passiert, ist, dass die institutionellen Strukturen der Universitäten von Wissenschaftlerinnen genutzt werden, um im Rahmen von allgemeinen akademischen Stellen dann auch Queer-Forschung zu betreiben. Ein weiterer Grund, warum es innerhalb der deutschsprachigen Universitäten so schwer ist, wissenschaftliche Disziplinen zu verankern, die Perspektiven von Minorisierten favorisieren, liegt, glaube ich, in einem anders gearteten Umgang mit Differenz. Was ich damit meine, beispielsweise, die deutschsprachigen Länder verstehen sich, denke ich, nicht unbedingt als Einwanderungsländer. Das Thema ist also im Grunde genommen immer umstritten. Einschub? Also man denke zum Beispiel an die Volksabstimmung in der Schweiz. Ja, also es ist so ein Beispiel dafür. In der Folge dessen werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, das ist zumindest meine Vermutung, verschiedenartige kulturelle Differenzen und Identitäten tendenziell eher als Bedrohung wahrgenommen. Und das zum Teil auch durchaus in der offiziellen Politik. Ich arbeite ja momentan in Österreich, Einschub. Soweit ich das wahrnehme, und das ist, glaube ich, ist es bei den USA anders, sage ich mal, nicht zutreffend. Damit möchte ich die Situation in den USA nicht schönreden. So sind zum Beispiel die Queer Disability Studies da auch durchaus prekär und randständig im universitären Gefüge. Gleichwohl gibt es dort solche Studiengänge und wir haben sie nicht. Vielleicht wäre dies ein Punkt, worüber man auch später nochmal diskutieren könnte. Das heißt, es wäre aus meiner Sicht zu diskutieren, inwieweit das Zustandekommen von kritisch-alternativen Studiengängen, wie eben Queer und Disability, von verschiedenartigen nationalspezifischen Umgangsweisen mit Identität und Differenz abhängt. Ein zusätzliches Motiv für die enge akademische Verflechtung zwischen den Queer Studies und den Gender Studies ist sicherlich, dass im deutschsprachigen Europa die Queer Studies stark von feministischen Akademikerinnen und Aktivistinnen rezipiert und geprägt worden sind. Hier hat sich zum Beispiel das Wort queerfeministisch etabliert. Das ist eine Begriffsprägung, die, das ist zumindest meine Information, so gar nicht in den USA existiert. Aus diesem Grund müsste man eigentlich für den deutschsprachigen Bereich auch von queerfeministischen Disability Studies sprechen, was ich auch von nun an tun werde. Und ich glaube, das wäre auch für den heutigen Austausch nachher vielleicht im großen Panel, ich weiche ab, für den Austausch im großen Panel sicherlich auch recht informativ, auch nochmal auf das aktuelle Verhältnis zwischen den Queer Disability Studies und den Gender Studies sprechen zu kommen. Meine Versuche, die gegenwärtige akademische Landschaft für den Bereich der Queer- bzw. Disability Studies zu skizzieren, führen also zu dem Zwischenresümee, dass in den deutschsprachigen Ländern eine recht karge institutionelle Verankerung der Queer- und insbesondere der Disability Studies zu verzeichnen ist. Immer noch zu schnell. Okay. Queer-Module werden, wenn überhaupt, innerhalb der Gender Studies angeboten und die Disability Studies sind als eigenständige transdisziplinäre Forschungsausrichtung erst dabei, sich in der Hochschullandschaft zu etablieren. Nichtsdestotrotz ist eine verstärkte Rezeption, besonders der queerfeministischen Disability Studies, zu verzeichnen. Aber auch die Disability Studies sind auf dem Vormarsch und gewinnen zunehmend in Form von Tagungsbeiträgen und Publikationen immer mehr an Einfluss. Schließlich besteht ja hier in Hamburg auch das Zentrum für Disability Studies, von dem vielfältige Impulse ausgehen. Und es gibt in Köln die internationale Forschungsstelle Disability Studies. Darüber hinaus haben sich in allen drei deutschsprachigen Ländern mittlerweile wissenschaftliche Vereinigungen zu den Disability Studies gegründet. Also schon erwähnt wurde 2002 die Disability Studies in Deutschland, dann 2007 die Schweizerische Gesellschaft für Disability Studies und seit 2009 gibt es auch die Disability Studies in Austria. Also da gibt es diese schicke Abkürzung DISTA, so heißt das. Wenn man sich nun dem Bereich von wissenschaftlichen Fachreihen und Fachzeitschriften zuwendet, ergibt sich dann natürlich auch ein ähnliches Bild. So existiert eine einzige interdisziplinäre Buchreihe zu den Disability Studies momentan. Die ist im Transkriptverlag erschienen und die Reihe heißt Körper macht Differenz. Wie gesagt, die bislang einzige Buchreihe. Bücher zu den Queer Studies wurden seit Mitte der 1990er Jahre zunächst im Berliner Querverlag verlegt. Mittlerweile sind hier jedoch etliche Schwerpunktbücher von Verlagen oder Zeitschriften zu verzeichnen. Also auch andere Verlage, Einschub, auch andere Verlage haben das Queer-Thema aufgegriffen. Ebenso verlegen indes auch sich schwul verstehende Verlage zunehmend queer-theoretische Bücher. Einschub? Die Pointe dabei ist, dass die Queer Studies sich hier ja auch sehr stark auf feministische Positionen beziehen und das eigentlich ein Novum ist, dass jetzt schwule Verlage sich auch mit diesen queer-feministischen Themen beschäftigen. Was wiederum den Bereich Publikation bei dem Thema queer-feministische Disability Studies anbelangt, da gibt es Abstriche zu machen. Einerseits ist spätestens seit den 1990ern eine verstärkte Aufmerksamkeit hinsichtlich der Diskriminierung von behinderten Lesben und Schwulen auszumachen. Und ich denke, dass diese vermehrte Sensibilität nicht zuletzt durch bewegungsinterne Diskussionen über Ausgrenzung und Benachteiligung in feministischen Bewegungen, lesbisch-schwulen Bewegungen und natürlich auch in der Behindertenbewegung, also dass es darauf zurückzuführen ist. Und an diesen Diskussionen haben sich oftmals auch Bewegungszeitschriften mit Schwerpunktheften beteiligt, zum Teil auch sogar wissenschaftliche Zeitschriften, also wie die Irrsinn zum Beispiel. Zu nennen sind da auch noch die Randschau und das Lesbenring-Info, die sich diesen Themen gewidmet haben. Andererseits hat eine wissenschaftliche Problematisierung mit queer-feministischen Disability Studies-Themen im Grunde genommen erst 10, 15 Jahre später eingesetzt. Zumindest kann man das für den deutschsprachigen Bereich, glaube ich, schon so behaupten. Meiner Meinung nach hat dieses ebenso verspätete wie aktuell verblüffende Interesse nach den queer-feministischen Disability Studies, insbesondere an den deutschsprachigen Universitäten, vorwiegend damit zu tun, dass sich erstens die Queer Studies mittlerweile in allzu ausgetretenen Diskussionsfahrten bewegen. Die queer-feministischen Disability Studies bringen sozusagen frischen Wind in eingefahrene Debatten und Forschungen. Umgekehrt ermöglicht zweitens wiederum die steigende Akzeptanz der Disability Studies eine vermehrte Auseinandersetzung mit Behinderung im akademischen Feld. Und in diesem Sinne, denke ich, haben die Disability Studies gewissermaßen eine Türöffnerfunktion für unterschiedlichste Untersuchungsfelder und Forschungsausrichtungen eben zu dem Phänomen Behinderung. Ja, und damit bin ich dann auch schon bei den gegenwärtigen wissenschaftlichen Diskursen und Debatten zu den queer-feministischen Disability Studies angelangt. In Anbetracht der marginalen Infrastruktur des Akademischen für diese Forschungsausrichtung ist es fast schon erstaunlich, dass tatsächlich Forschungen und Publikationen dazu bestehen. Ein erster Diskussionsstrang oder ein erster Forschungsstrang beschäftigt sich stark mit dem Thema Bioethik und Genreproduktionstechnologie und natürlich auch noch mit Bedeutungsproduktion von Behinderung in recht unterschiedlichen Feldern. Im Grunde genommen kann man sagen, dass das ein Forschungsstrang ist, der sich stark mit naturwissenschaftlich-medizinischen Diskursen und der Konstruktion von Behinderung beschäftigt. Da zum Beispiel die Soziologin Ute Kalente in ihrer Dissertation sich mit dieser Problematik beschäftigt. Sie kritisiert hierin, dass der Feminismus bisher nur auf eine bestimmte Art und Weise Gehör in bioethischen Debatten findet, nämlich immer dann, wenn es um den Frauenleib als Ort biotechnologischer Intervention geht. Eine queer-feministische Perspektive geht darüber hinaus und fragt, welche dominanten Bedeutungskonzepte von Weiblichkeit, Elternschaft und Familie in der Bioethik sowohl vorausgesetzt als auch gestärkt werden. Im Rahmen dessen hat Ute Kalender das spannungsreiche Verhältnis von reproduktiver Selbstbestimmung versus das Recht auf Leben diskutiert. Dabei fokussiert die Soziologin auf den Umgang mit der Intersektionalität von Geschlecht und Behinderung in der Bioethikdebatte. Ein weiterer Forschungsstrang, kann man vielleicht sagen, ist eher im ethnomethodologischen Bereich angesiedelt. Hier möchte ich Carola Pohl, nennen, Kulturanthropologin aus Berlin. Da sitzt sie. Und inzwischen freie Mitarbeiterin am Institut am Institut Mensch, Ethik, Wissenschaft, ebenfalls Berlin. Und jetzt kommt ein Sprung. Sie forscht in der Hauptsache zu verkörperten Differenzen und deren Bedeutungsproduktion. In diesem Sinne untersucht Carola Pohlen Behinderung und Nichtbehinderung als umkämpfte Begriffe und gleichzeitige Bezugspunkte für emanzipatorische politische Praxen. Mit dieser Herangehensweise verknüpft sie Fragen nach den Prozessen von Bedeutungsproduktion mit politischer Praxis. Aus einer queer-feministischen Perspektive werden dabei Dichotomien wie Mann-Frau, Behindert-Nicht-Behindert, Homo-Heterosexualität, In- und Ausländer in Frage gestellt. Nun zu meinen eigenen Arbeiten. Meine eigenen Arbeiten bewegen sich im Spannungsfeld von Wissenschaftskritik und Bewegungsforschung, glaube ich, kann man sagen. Insofern gehören sowohl theoretische Grundlagenforschung und Wissenschaftstheorie eben aus der Perspektive der queer-feministischen Disability Studies zu meinem Themenspektrum. Dazu gehören auch Arbeiten zu Körpertheorien, Körperpolitiken, Auseinandersetzungen zur Subkultur bzw. Raum sowie zu visuellen Politiken und Neoliberalismuskritik. Also das sind die beiden Stränge. Vorrangiges Ziel ist es jedoch, die bislang wenig bekannten queer-feministischen Disability Studies im deutschsprachigen Kontext stärker in die wissenschaftlichen Debatten einzubringen. Daran anknüpfend ergibt sich in etwa folgender Forschungs- und Diskussionsstand. Bin ich noch zu schnell?
Nee, lass dich dann wieder.
Okay, ich gebe mir Mühe. Als wissenschaftskritische Perspektive analysieren die queer-feministischen Disability Studies im deutschsprachigen Raum die wechselseitigen Auslassungen, aber auch die Gemeinsamkeiten zwischen Disability, Queer und Gender Studies. So fechten beispielsweise queere Theorien besonders die Unterscheidung in Hetero- und Homosexualität an. Der Schwerpunkt der Disability Studies liegt wiederum in der Hinterfragung der Klassifikation von behindert, nicht behindert. Während die Gender Studies die binär-hierarchische Organisation von Geschlecht erforschen. Gemeinsame Basis von allen drei Forschungsausrichtungen ist eine kulturalistisch-konstruktivistische Perspektive und die Fokussierung auf Unterscheidungsweisen körperlicher Differenzen. Gleichwohl sind gegenseitige Ausblendungen zu verzeichnen. So wird etwa in den deutschsprachigen Disability Studies seit geraumer Zeit mit dem Foucault'schen Denkrahmen gearbeitet. Im Wesentlichen handelt es sich um das Foucault'sche Modell des Normalitätsdispositivs, das Behinderung als historisch bedingtes Konstrukt einer kulturellen und epistemologischen Ordnung darstellt. Auch die soziale und epistemische Organisation des Erkenntnisraumes Krankheit ist, so Foucault, an die Norm gebunden. Besteht die zentrale Funktionsweise des Medizinischen folglich in ihrer permanenten Bezugnahme auf Normen, so sieht Foucault darin zugleich die zentrale Verschränkung mit dem Mechanismus, mit den Mechanismen des Normalitätsdispositivs. Positiv vermerkt, entnaturalisiert die Foucault'sche Lupe des Normalitätsdispositivs gewissermaßen die Natürlichkeit von Behinderung. Behinderung wird zum Produkt von Normalisierungsmechanismen. Doch zielt das analytische Raster allein auf das Verhältnis des Normalitätsdispositivs zu subalternen Behinderungen bzw. zu subalternen Anormalen. Das macht er ja eigentlich eher. Die Ein- und Ausschlüsse von Menschen mit Behinderung, beispielsweise in den neuen sozialen Bewegungen, werden nicht angesprochen. Normalistische Produktionsmodi, die subordinierte Körperverhältnisse, zum Beispiel in lesbisch-schwulen Subkulturen oder linksalternativen Spektren entstehen lassen, werden kaum thematisiert. Das subtile Funktionieren des Normalitätsdispositivs in den Zonen angeblicher Emanzipation demzufolge selten zur Kenntnis genommen. Mit anderen Worten, Foucault konzipiert die Mechanismen der Normalitätsgesellschaft als für alle Beteiligten gleich verlaufend. Die unterschiedlichen, dem Normalitätsdispositiv inhärenten, asymmetrischen Stile und Systeme, in denen Frauen, Männer, Homosexuelle und Behinderte ins Räderwerk der Norm geraten bzw. davon hervorgebracht werden, finden keine Erwähnung. Einschub? Zu schnell? Okay, es geht. Gut. Ich denke, dass das in der Tat ein Problem ist, was die auf Foucault bezogenen Disability Studies haben, sage ich mal sehr verkürzt. Okay. Und im Unterschied zu dieser eher vorherrschenden Lesart in den Disability Studies kritisiert nämlich die Queer Theory das Denken von Zweigeschlechtlichkeit als Naturtatsache und die Aufteilung in Homo- und Heterosexualität. Also Einschub, da geht es also eher um diese Differenzen nochmal da drin. Wie Judith Butler herausgearbeitet hat, konstituieren sich Körper im Rahmen einer heterosexuellen Matrix. Die heterosexuelle Matrix erfasst für Butler folglich mehr als nur Zwangsheterosexualität. Okay. Die heterosexuelle Matrix, Heterosexualität versteht Butler also als Transmissionsriemen, der soziale, kulturelle und epistemische Normen über Körper, Geschlecht und Geschlechtsidentität vermittelt. Das heißt, die heterosexuelle Matrix ist als ein an Normen orientiertes, geschlechtliches und sexuelles Regulierungsverfahren zu begreifen. Als solches verweist dieser Ansatz unmittelbar auf das Konzept des Normalitätsdispositivs von Foucault. Auf der Grundlage dieser Überlegungen entwirft Butler ein inzwischen viel diskutiertes und erforschtes Modell über subvertierende Körperpolitiken, eben Gender Performance genannt. Das heißt, mittels einer Politik der Geschlechterverschiebung und Überschreitung, Einschub, Es gibt auch noch die Diskussion der Geschlechterveruneindeutigung. Also das heißt, mittels einer Politik der Geschlechterverschiebung, ist, glaube ich, hier auch durchaus die meisten bekannt, sieht Butler die Chance, die vorherrschende normative Ordnung der sexuellen Differenz zu desartikulieren und zu resignifizieren. Trotzdem entrinnt der Queer-Theoretikerin die Komplexität der Körperverhältnisse im Zusammenhang mit der heterosexuellen Matrix. Zwar konstituiert sich Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität durch die kulturelle und epistemische Organisation von Körper- und Geschlechtsnormen, wie Butler zu Recht darlegt, jedoch ist gerade Personen mit Behinderung das Scheitern an der Geschlechtsnorm oftmals qua Behinderung eingeschrieben. Infolgedessen wird das soziale Feld von einer Art verweigerten Geschlechtszugehörigkeit strukturiert. Mit anderen Worten, die normative Ordnung der sexuellen Differenz funktioniert nicht nur entlang von den Vektoren wie Körper, Geschlecht und Sexualität. Hier entgeht, wie ich finde, Butler in entscheidender Weise die spezifische Kritik an Körpernorm durch die Disability Studies. Als weiterer normproduzierender Schauplatz ist auch der Bereich der Behinderung zu nennen. Das heißt, Zwangsheterosexualität produziert und organisiert eben nicht nur Männlichkeit, Weiblichkeit und Homosexualität, sondern zugleich auch Formen von Ageschlechtlichkeit und Asexualität. Das dann aber auch wieder auf unterschiedliche Art und Weise. Behinderung fungiert als anthropologische Bedrohung einer sexuellen und geschlechtlichen Seinsverfehlung. Homosexualität tritt hingegen als phantasmatische Folie der hegemonialen sexuellen Ordnung auf. Anstelle der queeren Fokussierung der Verschiebung, das heißt eigentlich Dekonstruktion von Geschlecht, solle deshalb meiner Meinung nach eine stärkere Problematisierung der Konstruktion von Geschlecht erfolgen. Gemeint sind jene Prozesse der besonders für Personen mit Handicap verweigerten, aber durchaus notwendigen Aneignung von Geschlecht, die, wie ich finde, ebenfalls entnormalisierende Effekte in Richtung heterosexuelle Matrix entfalten könnten. Dies könnte beispielsweise über den Weg eines strategischen Konfiszierens von Geschlechtlichkeit funktionieren. Das heißt, über die Modi subversiver Geschlechtsaneignung. Einschub? Also es geht nicht nur allein um die Dekonstruktion von Geschlecht, sondern auch um die Konstruktion von Geschlecht. Das heißt, um Geschlechtsaneignung, die eben nicht heteronormative Geschlechtsnormen bestätigt. Auch in den Gender Studies beschäftigt sich man seit geraumer Zeit mit dem bislang marginalisierten Phänomen der behinderten Frau. Bin ich ja schon kurz drauf eingegangen vorhin. Habe ich eingegangen, ja. Da ist auch mittlerweile ein starker Bezug auf das Foucault'sche Normalitätsdispositiv und eine am Butler orientierten Genderperspektive zu vermerken. Insgesamt wird die Verwobenheit von Behinderung, Norm und Geschlecht diskutiert. Generell ist positiv festzustellen, haben erst die Ansätze der feministischen Behindertenforschung die Leer- und Blindstellen hinsichtlich der Kategorie Geschlecht in der theoretischen und praktischen Arbeit mit Behinderung aufgedeckt. In diesem Sinn hat die feministische Behindertenforschung das Untersuchungsfeld zum Normalitätsdispositiv um etliche Analysefaktoren erweitert und so manche Norm in der Behindertenforschung produktiv infrage gestellt. Gleichwohl sind Auslassungen und asymmetrische Fokussierungen zu beklagen. Eine systematische Leerstelle ist hierbei sicherlich die Nichtberücksichtigung der Butlerschen Kritik an der heteronormativen Verfasstheit der Kategorie Geschlecht. Als eine Folge davon stehen Forschungen nach dem Zusammenspiel von Heterosexualität, Behinderung und Geschlecht größtenteils noch aus. Zudem kommt diese Vernachlässigung oder führt diese Vernachlässigung dazu, dass Existenzweisen wie Lesben und Schwule mit Behinderung oder die aktuellen Pathologisierungskritiken von Transpersonen selten in die Forschung einbezogen werden. Maßstab der Gender Studies im Bereich behinderter Frauen bleibt oftmals die klammheimliche Orientierung am Normalitätsdispositiv der heterosexuellen Matrix. Dies führt oft zur Fokussierung und Diskriminierungspraxen, welche sich in der Hauptsache mit heteronormativen Lebenswelten beschäftigt, Also als Dasein, Heirat, Familie, Sexualität und geschlechtsspezifische Gewalterfahrung. Insofern findet die Frage, ob ein Herausfallen aus der hegemonialen Genderordnung auch Chancen bieten könnte, und die Frage, welche Chancen dies wären, in der Behindertenforschung innerhalb der Gender Studies bislang wenig Resonanz. Angesichts vielfältigster queerfeministischer Forschung in den Gender Studies, die es ja auch gibt, wäre aber die Beantwortung dieser Frage nach dem Herausfallen aus der Gender Studies, aus der Genderordnung, wie ich finde, sicherlich eine erstrebenswerte Forschungsaufgabe. Mit dieser kritischen Schau auf den Bereich der theoretischen Grundlagenforschung wurde, so glaube ich oder hoffe ich zumindest, auch deutlich, wie fruchtbar sein kann, diese verschiedenen Sichtweisen der Queer Disability und Gender Studies aufeinander zu beziehen, eben um wechselseitige Übereinstimmungen oder Auslassungen in der Untersuchung von Behinderung diskutieren zu können. Es ist vor diesem Hintergrund sicherlich nicht verwunderlich, wenn sich ein weiterer Forschungsschwerpunkt in den queer-feministischen Disability Studies dann mit dem Thema Intersektionalität beschäftigt. Ein wichtiger Anknüpfungspunkt bildet hier die feministische Intersektionalitätsdebatte. Und in diese Intersektionalitätsdebatte geht in der Hauptsache auf die innerfeministische Debatte über Formen, über Kreuzungen der Interdependenz von Geschlecht mit anderen gesellschaftlichen relevanten Differenzachsen zurück. Mit Bezug auf die queer-feministischen Disability Studies bedeutet Intersektionalität deshalb darzulegen, warum und inwieweit andere Analysekategorien jenseits von Behinderung relevant sind. Deswegen werden die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Analysekategorien, wie eben zum Beispiel Behinderung, Heteronormativität und Geschlecht, ausgelotet. Also Intersektionalität in den queer-feministischen Disability Studies verstehe ich folglich als ein Plädoyer für ein Analysemodell, das mit mehreren, nicht hierarchisch angeordneten Analysekategorien operiert. In diesem Sinne halte ich es für unerlässlich, das Verhältnis von Behinderung, Heteronormativität und Geschlecht als maßgebliche gesellschaftliche Referenzsysteme und Ordnungsprinzipien eingehend zu erforschen. Aus diesem Grund sind Behinderung, Heteronormativität und Geschlecht als fundamentale Analysekategorien anzusehen, die sich eben nicht in abgetrennte Forschungsbereiche aufteilen lassen. Vielmehr bedarf es eines Behinderungsbegriffs, mit dem erforscht werden kann, ob und inwieweit Behinderung durch Heteronormativität und Geschlecht konstituiert wird, beziehungsweise umgekehrt. Eine Fokussierung auf Behinderung als Masterkategorie blendet nämlich nicht nur andere Unterdrückungsweisen wie Homophobie, Sexismus, Rassismus aus, sie kann diese auch theoretisch nicht integrieren. Es sind insbesondere die feministischen Disability Studies und die queeren Disability Studies im deutschsprachigen Raum, die den Intersektionalitätsgedanken im Grunde genommen mit steigender Tendenz rezipieren, wie nicht zuletzt auf der Gendering Disability Studies Tagung etwa an der Universität Oldenburg war das Thema. Ausgehend von dem oben deklarierten Intersektionalitätsmodell liegt dann ein weiteres Forschungsinteresse in der kritischen Analyse von Praxisfeldern der Behindertenbewegung, wie etwa von Körperpolitiken oder medialen Repräsentationen von Behinderung. Dies geschieht hauptsächlich, und das ist eigentlich eher das, was ich mache, also hauptsächlich von meiner Seite aus, dies geschieht hauptsächlich an der Schnittstelle von Behinderung, Heteronormativität und Geschlecht. Und das ist dann sozusagen auch schon der letzte Schwerpunkt in den queer-feministischen Disability Studies. In der Tat gibt es mittlerweile einen regelrechten Boom in der Forschung medialer Darstellung von Behinderung innerhalb der Disability Studies. Und das natürlich auch in den queer-feministischen Disability Studies. Das ist nicht nur im deutschsprachigen Bereich so, das ist auch eigentlich international so. Ich glaube, die Begründung, Einschub, ich glaube, dass die Begründung dafür auf der einen Seite daran liegt, dass es in der Tat eine neuartige Sichtbarkeit, versuche langsam zu sein, eine neuartige Sichtbarkeit von bislang minorisierten Subjektpositionen in den Medien gibt. Und dass aber auch auf der anderen Seite Ja. Auf der anderen. Ja.
Mach den Satz jetzt fertig.
Dass aber auf der anderen Seite es nicht nur diese neuartige Sichtbarkeit in den Medien gibt, sondern auch, dass in den Sozialwissenschaften das Visuelle als eigenständige Analysedimension verstärkt wahrgenommen wird. Da kommen sozusagen zwei Geschichten zusammen, kann man vielleicht sagen.
Das war der Einschub.
Mich interessiert an diesem Hype zur medialen Repräsentation von Behinderungen vor allen Dingen zweierlei. Nämlich einmal die Gründe für diese neuartige mediale und öffentliche Sichtbarkeit. Und zum anderen treibt mich die Frage nach dem subversiven Potenzial von medial inszenierten körperlichen Praktiken und dann natürlich besonders die der Behindertenbewegung um. Demzufolge untersuche ich die Ambivalenzen dieser neuartigen Sichtbarkeit von Körperpolitiken bei bislang minorisierten Existenzweisen, also zumindest aktuell in meinen Arbeiten. Hierbei beziehe ich mich auf die politische Praxis von Körperpolitiken im Sinne von Butler, also das Thema Gender Performance. Denn Körperpolitiken wie Gender Performance streben über die Techniken der Entnormalisierung des Körpers eine Veränderung der gesellschaftlichen Ordnung an. Gerade Sichtbarkeit und Öffentlichkeit gelten hierbei als ein Mittel zur und ein Versprechen auf Selbstermächtigung, beziehungsweise als eine Form von Selbstbestimmung, um eben Gesellschaft zu verändern. Körperpolitiken als öffentliche Inszenierungen des Selbst sind somit eine, wenngleich auch widersprüchliche Form des Eingreifens in die soziokulturellen Normen des Normalitätsdispositivs. Bei der kritischen Analyse von medialen Körperpolitiken der Behindertenbewegung bietet dabei gerade ein intersektionales Verfahren, wie ich finde, das geeignete methodische Handwerkszeug. Erst die Anwendung einer intersektionalen Perspektive erlaubt es, die verschiedenen, sich mitunter widersprechenden Ebenen von Behinderung, Heteronormativität und Geschlecht in den medialen Darstellungsweisen von Behinderung adäquat zu erfassen. Ja, hauptsächlich Foucault hat dann noch eine weitere Ambivalenz von Körperpolitiken herausgearbeitet. Foucault arbeitet in seinen Gouvernementalitätsstudien die Paradoxie von Körperpolitiken in der Gegenwart heraus. Wie Foucault darlegt, sind körperliche Praxen unauflöslich in jene soziokulturellen Normen, Differenzen und Ungleichheiten verstrickt, gegen die eigentlich angegangen werden sollte. Insofern wandeln Körperpolitiken auf einem schmalen Grat zwischen emanzipatorischer Selbstermächtigung, der Gefahr von Selbstunterwerfung und neoliberaler Selbstführung. Mediale Körperpolitiken sind somit im Spannungsfeld der von Foucault so bezeichneten Selbst- und Fremdtechnologien im Zeitalter der neoliberalen Gouvernementalität zu analysieren. Wenn verkörperte Einschreibungen in mediale Gouvernementalität meint, sehr verkürzt übersetzt, eine neue neoliberale Regierungsweise, die in ganz neuartiger Weise Subjekte zu Subjekten macht. Es geht mehr darum, dass die Eigenschaften von Subjektivität Gegenstand von Regierung werden. Also neoliberale Individualisierung zum Beispiel. Also das Individuum wird in einer anderen Form regiert oder es ist neu auf der Zugriff auf das Individuum. Das in aller Kürze.
Ende Einschub.
Wenn also verkörperte Einschreibungen in medialen Inszenierungen kritisch untersucht werden sollen, gilt es ausgehend von diesen beiden Ambivalenzen, somit ein politisches Paradigma zu hinterfragen, welches davon ausgeht, dass ein Mehr an Sichtbarkeit und Öffentlichkeit zugleich auch ein Mehr an Emanzipation bedeutet. Das heißt, es steht zur Disposition, ob das Unterfangen einer medialen Öffentlichkeit von markierten, sprich minorisierten Körpern in der Lage ist, hegemoniale Vorstellungen von Behinderung anzufechten. Historisch betrachtet steht das Konzept der Körperpolitiken ganz in der langjährigen Tradition der Frauenbewegung, lesbisch-schwulen Bewegung, wie auch der Behindertenbewegung. Genau diese sozialen Bewegungen fokussieren schon lange Zeit auf die öffentliche Inszenierung alternativer Körperformen, um gesellschaftliche Normen und Dominanzverhältnisse anzuklagen. Allerdings stellt sich angesichts der neuartigen Medienpräsenz von Lesben, Schwulen, Behinderten und emanzipierten Superfrauen die Frage nach dem emanzipatorischen Gehalt jener öffentlichen Selbstermächtigungspolitiken eben mit Mitteln körperlicher Selbstdarstellung. Wie das Beispiel, auf das ich kurz eingehen will, der aktuell im Trend liegenden Schönheitswettbewerbe mit behinderten Frauen zeigt, unterliegen die medialen Darstellungsweisen von Behinderung durchaus Wandlungsprozessen. Menschen mit Behinderung werden im Grunde genommen nicht mehr unbedingt als Problem oder als Schicksal dargestellt, noch unsichtbar gemacht. Gleichwohl zeigt aber auch dieses Beispiel, dass Körperpolitiken schon längst nicht mehr nur eine radikale Praxis avantgardistischer Bewegungsaktivistinnen mehr sind. Sie sind vielmehr ebenso eingelassen in medial inszenierte Alltagspraxen neoliberal deregulierter Körperzonen. Denn mit Bezug auf verkörperte Einschreibungen in Massenmedien, wie ich finde, verdeutlicht dieses Beispiel der Schönheitswettbewerbe, kommt es zu einem paradoxen Ineinandergreifen von Behinderung, Heteronormativität und Geschlecht, die eben zugleich die Bedingung der Möglichkeit für massenmediale Öffentlichkeit und Sichtbarkeit darstellen und natürlich auch darlegen. Denn die perfekte Adaption heteronormativer Schönheitsnormen, also in diesen Modelwettbewerben zum Beispiel, scheint hier der Preis für die Anerkennung von Geschlecht trotz Behinderung zu sein. Gleichzeitig trägt die Art und Weise, wie hier Behinderung sichtbar gemacht wird, auch wieder dazu bei, Behinderung in paradoxer Weise unsichtbar zu machen. Es scheint also, als ob nur bestimmte Menschen mit Behinderung unter bestimmten Umständen massenmediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ein Punkt ist hierbei sicherlich diese überaus paradoxe Erfüllung normativer Codes in den medialen Inszenierungen von Behinderung, die wir aktuell beobachten können. Gleichwohl ist das eine Entwicklung ganz neueren Datums. Und ich glaube, wenn man da nach dem Grund fragt, ist ein ganz wichtiges Motiv für das Gelingen der neuartigen Sichtbarkeit von bislang Minorisierten, insbesondere Behinderten, sicherlich die zunehmende Vermarktung von Differenz im Zeitalter des Neoliberalismus. Das ist zumindest eine aktuelle Debatte, die von einer verstärkten Flexibilisierung von Normen und auch von Normalisierungen ausgeht. Das heißt, im Grunde genommen besteht eine sehr widersprüchliche Situation, dass es zu einer Flexibilisierung des Normalitätsdispositivs kommt, das eben nach neoliberalen Gesichtspunkten. Und im Zuge dessen wird es nun auch für Menschen mit Behinderung möglich, buchstäblich sozusagen das Normative in aller Öffentlichkeit zu präsentieren. Gleichwohl scheint dies nur möglich zu sein, wenn eben hegemonialen Repräsentationsnormen, in dem Fall auch Schönheitsnormen, eben nicht widersprochen wird. Und das ist dann der Preis der Sichtbarkeit sozusagen. Meine Gedanken drehen sich ob dieser paradoxer gewordenen Strategien zur Sichtbarkeit, letztlich auch zu Körperpolitiken, also geht ja um Körperpolitiken da drin, tatsächlich darum, wie die normative Ordnung des Normalitätsdispositivs in Frage gestellt werden kann, wie man da eingreifen kann, um eben jene hegemonialen Normen und Repräsentationssysteme zu verschieben, um eben nicht, wie im Falle der Schönheitswettbewerbe, letztlich im Bestehenden zu verweilen. Ja, vielen Dank, das war's.